Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen am heutigen Stammtisch, zumindest im Corona-Ausnahmezustand natürlich. Und darum auch nicht von unserem RevLab-Aufnahmestudio aus, sondern von daheim aus. Mein Name ist Manuel Schmid, ich wohne in Liestal, aber ich bin da nicht daheim, nicht ganz, sondern 20 Meter von meinem daheim weg, nämlich beim Nachbar im Wohnzimmer, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Danke Erik, dass ich mich heute ganz frech bei dir einladen durfte. Ich stell dich ganz kurz vor. Du bist der Ehemann von der Margrit. Du bist siebenfacher Grossvater. Du bist Hobbyfußballer. Ich habe jetzt recherchiert und herausgefunden, dass du sogar ein Jahr Theologie und Ethik studiert hast in den USA. Also so fast so ein Hobbykolleg von mir. Du bist in der evangelisch-methodistischen Kirche aktiv, aber die meisten kennen dich als Politiker. Du bist im Baselland SP-Präsident gewesen, mehrere Jahre lang, und bist seit 2007 Nationalrat, SP-Fraktionsmitglied. Stimmt das?
Jawohl, ja. Seit 2007 bin ich im Nationalrat und habe in dem Sinn schon ein paar Jahre Nationalratserfahrung hinter mir. Ja.
Sehr cool. Erik, danke vielmals, dass du da bereit bist, am Küchentisch mit mir zu reden. Ich komme auf Politik bald zurück, aber jetzt mal zuerst so ein bisschen persönlich. Wie gehst du um jetzt mit dem Corona-Ausnahmezustand? Wie fühlt sich das für dich an? Und haltet Margrit, deine Frau, noch aus mit dir daheim?
Also das Letzte ist relativ einfach. Also wir haben es sehr gut miteinander. Und wir haben ja da auch eine Art zum Leben, dass wir auch in den Garten können sitzen, wenn ein neues Deckchen auf den Kopf geht. Ja. Und von dort her ist das nicht so ein Problem jetzt für uns, das Leben so zu meistern. Natürlich fehlt einem ganz generell der Kontakt zu der weiteren Familie. Also du hast es angesprochen, Enkelkind. Da leidet jetzt Margrit sicher noch mehr als ich. Aber im Sinn von einfach, die Kontakte fallen weg. Man kann da nur telefonieren, Videokonferenzen. Und in dem Sinn ist das eine besondere Situation. Sonst tun wir es uns so einrichten, wie es halt erwartet wird von allen Bürgerinnen und Bürgern. Wir bleiben daheim, wenn wir können. Wir machen Telefonkonferenzen. Wir gehen die Sachen noch erledigen, die man machen muss, damit man einfach das Leben gestalten kann. Aber sonst tun wir auch da die Vorgaben oder die Empfehlungen, dass man nicht mehr draußen sich bewegen soll, tun wir einhalten.
Ja. Margrit hat erzählt, ihr macht aber für eure Enkel eine Art Fortsetzungsgeschichte oder so, die ihr dann auf Video aufnehmt und sie können dann darauf antworten.
Genau, Margrit hat die Idee gehabt vor ein paar Tagen, weil es tatsächlich so ist, dass man natürlich ein bisschen den Kontakt verliert. Yeah. Und von dort her hat sie gesagt, komm, wir nehmen so eine kleine Ente. Und die kleine Ente tut jetzt hier im Garten draussen mit uns eine Geschichte gestalten. Margrit ist die Erzählerin und ich bin der Kameramann. Und dann geht das kleine Video amix wieder per WhatsApp zu den Enkelin und zu den Enkeln.
Ja, das ist doch sensationell, super kreativ, um den Kontakt auf diese Art zu überbrücken. Es ist aber schon eine verrückte Zeit, gell? Wenn jetzt so die letzten Wochen, wie schnell das auch gegangen ist. So eine Pandemie ist im Anmarsch und es werden so Unheilsszenarien gezeichnet. Das Gesundheitssystem ist massiv gefordert. Und irgendwie schauen dann alles auf Politiker, oder? Das war ja noch spannend gewesen, die letzten paar Wochen, um wieso merken, jetzt kriselt es. Und dann erwartet man von den Politikern, vor allem von den Bundespolitikern, dass jetzt irgendwie klare Order kommt, weise Entscheidungen getroffen werden. Wie hast jetzt du das erlebt? Das ist ja auch ein rechter Druck denn. Da muss man irgendwie, es wird einem da der Ball zugespielt, aber man ist ja selber wahrscheinlich auch noch dran, die Situation richtig zu erfassen und einzuschätzen. Wie hast du das erlebt?
Also ich habe es so erlebt, dass ich in der letzten Februarwoche noch in der Skiferien war.
Ja,
und dann ist ja quasi Italien und Tessin ist schon ein bisschen hörbar gewesen, die Problematik. Und dann nach der Skiferie Anfang März hatte ich ja dann Session. Und dann haben wir noch zwei Wochen Session gehabt, und da hat man einfach gemerkt, über all die Zeit ist die, die, das Bewusstsein, was kann da auf uns zukommen, auf den europäischen Kontinent, jetzt, was heisst das genau, das ist immer stärker geworden. Und das hat ja dann dazu geführt, dass es zu dem Abbruch ist von der Session, weil parallel dazu ja der Bundesrat schon gesagt hat, jetzt sollte man keine Versammlungen mehr machen, die grösser sind als 50 Personen oder 100 Personen. Und das ist eigentlich so eine, so habe ich es erlebt. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach sehr viel gelesen habe und sehr viel geschaut habe, was genau geht da ab. Und in dem Sinn hat man auch immer als Politiker, jetzt, glaube ich, eine schnelle Lernkurve müssen machen. Was heisst das genau, wenn so eine Epidemie und so eine Pandemie auf unser Land zukommt? Yeah. Und meine Frau hat dann gefunden, Margaret, du schaust mir ein bisschen zu viel da in Twitter und alle die Berichte und so, das ist doch nicht so schlimm. Und ich habe aber gefunden, das ist für mich wichtig, dass ich jetzt das richtig einordnen kann, was jetzt genau abgeht, auch politisch.
Yeah.
Von den Regelungen, die wir jetzt als Gesellschaft miteinander müssen gestalten und einhalten. Darum bin ich eigentlich froh, dass ich dann einfach sehr viel gelesen habe.
Yeah.
Aber am Schluss ist es sehr schnell gegangen.
Ja, yeah. Aber es ist ja crazy, wenn du denkst, wie schnell dass sich die Sachen irgendwo verdichtet haben oder ernsthafter geworden sind. Ich habe das so wie so Schübe erlebt. Am Anfang, wenn ist das im Januar noch, hat es geheißen Coronavirus in China irgendwo. Und ich dachte, ja, das ist so ein typischer Medien-Januarloch-Hype. Jetzt muss man irgendetwas bringen, wo dann am Schluss uns doch nicht betrifft. Es hat ja auch Beispiele gegeben von irgendwie SARS oder so, wo in der Schweiz gar nicht wirklich angekommen ist. Und ich habe gedacht, ja, das wird jetzt so aufgebauscht. Und dann irgendwann merkt man, auch Italien, da ist man dann schon langsam geschmucht worden. Und ich denke, das ist irgendwie ein bisschen zu nahe an der Schweiz. Und dann ist es dann auch sau schnell gegangen. Einer von den ersten Fällen war ja dann irgendwie in Liestel gewesen und so. Und ich denke, da ist man jetzt gerade ein bisschen zu nahe, oder? Und dann hat man irgendwie angefangen zu realisieren, hey, wir müssen das mega ernst nehmen. Und du bist jetzt als Politiker, als Bundespolitiker, bist du ja dann sehr schnell gefragt sein. Dann nachher hast du dann schnell mal ein Mikrofon im Gesicht und solltest jetzt über etwas Auskunft geben, wo du eigentlich auch erst anfängst sortieren, oder?
Ja gut, wir sind am Schluss doch nicht so ganz nah dran gewesen. Es ist schon stärker noch beim Bundesrat und bei der Exekutive und bei der Verwaltung gewesen. Nämlich einerseits natürlich zuerst einmal zu anerkennen, das ist eine Epidemie, die aufs Land zukommt. Dann aufgrund von der Gesetzgebung, die der Bund hat, natürlich sagen, was kann man jetzt als nächstes machen. Und so hat ja der Bundesrat dann eine Art Zepter übernommen.
Ja, genau.
Wir sind da eher in der Legislative und im Parlament haben wir eher eine Rolle gehabt, die jetzt im Epidemiegesetz gar nicht vorgesehen ist. Im Epidemiegesetz ist vorgesehen, wenn eine besondere Lage eintritt, dann macht der Bundesrat das. Mhm. Und wenn eine außerordentliche Lage kommt in einer Epidemie, dann darf der Bundesrat alles machen.
Ah, ja.
Also alles ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber sehr viel machen.
Ja.
Und so ist ja eigentlich die Entwicklung jetzt gewesen. Mhm. Wetter ist tatsächlich so gewesen, alle glauben, oder viele haben müssen lernen, dass die Epidemiekurve tatsächlich exponentiell ist. Und darum ist das nicht verwunderlich, wenn du sagst, ich habe dann erst, als die ersten Fälle gewesen sind, habe ich mal gedacht, was ist das jetzt?
Yeah.
Aber das ist, glaube ich, die grosse Sache gewesen, dass wir als Nicht-Epidemiologen haben müssen feststellen, wahrscheinlich gibt es so eine Kurve.
Ja, yeah. Ja. Yeah. Es war auch ein bisschen eine Übung gewesen für Föderalismus und Staatsgewalt irgendwie, wie man hat so gemerkt, am Anfang sind so Kantone alle für sich unterwegs gewesen, jeder hat so ein bisschen seine eigenen Regeln entworfen und dann ist es aber relativ schnell vom Bundesrat aus, ist wie so klar gemacht worden, so, da läuft es durch. Ich habe es noch interessant gefunden, wie schnell dass der Kantönli-Geist dann irgendwo doch eingebrochen ist oder, sag jetzt mal, bereit war, die Weisungen vom Bund entgegenzunehmen. Oder wie hast du das erlebt?
Ja, ich erlebe es eigentlich schon noch stärker jetzt als vom politischen Konstrukt, wie wir es haben. Natürlich ist es so, dass Kantone eine hohe Autonomie haben und eine hohe Souveränität, auch im schweizerischen System. Ja. Es ist nicht von ungefähr, dass in unserer Verfassung steht, die Kantone haben die Sachen dürfen sie machen, die sie nicht am Bund übertragen haben. Mhm. Also das steht in unserer Verfassung. Das heisst, es ist ja logisch, dass Kantone, die das Gesundheitswesen unter sich haben, eigentlich dann versuchen, das in den Griff zu bekommen, die öffentliche Gesundheit.
Also das ist ihre Aufgabe.
Das ist ihre Aufgabe grundsätzlich. Und dann kommt eben die Dimension von der Epidemie. Und dann sagt es, in der Epidemie aber geht es in eine andere Richtung. Dann tut der Bund übernehmen.
Ja.
Und dann tut der Bundesrat sagen, in welche Richtung das geht. Und von dort her, ich habe es jetzt erlebt, so ist halt der Föderalismus, oder? Aber in einer Krisenzeit natürlich auch schwierig und in dem Sinne auch wiederum die Herausforderung, dass die Kantone dann schnell das verstehen,
ja,
dass es jetzt übernommen worden ist vom Bund. Ja. Und von dort her, ich habe es spannend gefunden und habe gefunden, es war nicht nur schlecht für unser Land von der Geschwindigkeit her, wie wir das hergebracht haben, aber es ist ein total schnelles Umgewichten von der Kanton autonom und der Kanton in der Koordination mit den anderen Kantonen. Und plötzlich war der Bundesrat an der Pressekonferenz und hat gesagt, jetzt ist eine besondere Lage nach Epidemie gesetzt und jetzt übernehmen wir.
Jetzt sagen wir, was läuft. Ja. Aber du würdest sagen, quasi das System hat eigentlich funktioniert. Es ist eigentlich nach Protokoll gelaufen quasi von der Kantonsverantwortung her und dann in Anbetracht der zugespitzten Lage oder Ausnahmesituation zack, zum Bundesrat.
Also es war alles näher aufeinander. Jetzt in unserem Kanton, wo wir beide wohnen, Basel-Land, ist ja so gewesen, dass sie ja am Sonntag beschlossen haben, wir machen das Restaurant zu. Und der Bundesrat hat nachher am Montag gesagt, es ist eine außerordentliche Lage. Also das ist 24 Stunden auseinander.
Ja.
Man hat dann, ist am Sonntag hier im Baselbiet verschrocken, wo der Baselbieter Regierungsrat gesagt hat, jetzt sind die Restaurants zu, ab heute Abend um 5 Uhr. Aber am anderen Tag hat ja der Bundesrat umgehend für die ganze Schweiz das wieder
übernommen. Ja.
Und von dort her finde ich, ist die Kurve eigentlich schnell. Auch wenn man 24 Stunden findet, was läuft jetzt ab in meinem Land. Meine Kantonsregierung macht Beizen zu tun und in Basel-Stadt sind Beizen noch offen gewesen.
Ja.
Und an der Grenze hat man noch dürfen einkaufen. Und all diese Sachen, das ist ja ein bisschen einen Moment lang schwierig gewesen, aber wenn man es jetzt in der Geschichte wieder anschaut, das ist schon wieder ein bisschen rückblickend, ist es halt gleich schnell gewesen für ein Land, das eigentlich sonst langsam ist.
Ja, das stimmt. Oder? Es hat eigentlich nicht, die Zeit von der Ambivalenz war eigentlich relativ kurz gewesen. Also es hat ja beim Einkauf ist es auch so gewesen, dass meine Frau dann irgendwie gesagt hat, hey, jetzt können wir in Basel-Land kann man keinen Gartenbedarf mehr einkaufen, aber wenn ihr die nächsten Wochen daheim hocken, dann muss ich noch Erde haben und so Zeug. Und hat sich dann überlegt, in Solothurn zu fahren, weil dort hat man nicht dort, da hat die Lande noch aufgehabt. Aber das war, glaube ich, genau ein Tag oder so. Und dann war auch wieder fertig. Ja, oder? Das,
genau.
Ja. Es hat dann nachher erinnern an den Effekt gegeben, dass einzelne Kantone, glaubst du, oder nein, nur in Ausnahmefällen, noch wollten die Auflagen vom Bund noch verschärfen, Appenzell oder so, hat dann die über 65-Jährigen nicht mehr rauslassen wollen, oder wie ist das? Das
Kanton Uri hat das
oder Uri,
ja. Uri, ja, genau. Und wir haben auch jetzt noch in diesen Tagen, wo wir es hier aufnehmen, ist es auch noch so. Ich meine, wir haben die Diskussion mit dem Tessin. Der Bund will die Baustellen nicht schliessen.
Ah, ja.
Der Kanton Tessin sagt, unsere Beurteilung ist anders. Wir wollen schliessen können. Und da gibt es eine Diskussion jetzt. Also, ich finde das auch nicht hilfreich, wenn man jetzt sagt, ist der Kanton Tessin illegal? Oder was ist da genau? Sondern da finde ich jetzt die bundesrätliche Stellungnahme, die sagt, wir werden auch das wieder diskutieren mit der Regierung vom Tessin, wie wir da einen Weg finden können. Weil ich denke, die Schweiz funktioniert ja nicht so, komm, wir gehen zum Bundesrat und dann ist nachher das von oben gesteuert. Oder? Die Schweiz hat eine Kultur vom Austausch zwischen den Kantonen, von der Kooperation zwischen den Kantonen. Und ich finde es wichtig und finde das auch gut, wie es im Moment läuft, dass der Austausch und die Kooperation auch immer noch funktioniert in einer Krisensituation.
Ja. Das ist jetzt schon ein Stichwort für eine andere Frage, die mir aufgekommen ist. Weil ja das Parlament von dem Coronavirus auch betroffen ist und das Versammlungsverbot oder die Versammlungsobergrenze ja dann für das Parlament auch gilt, dann hat man die Frühlingssession abgebrochen, hat die Ständeräte und Nationalräte heimgeschickt. Jetzt gibt es aber viel Zeug, wo man ja gleich muss diskutieren. Wie schaffst du das jetzt als Berufspolitiker? Wie gehen die da?
Es sind zwei Dimensionen, die anklingen in dieser Fragestellung. Das eine ist natürlich, ich bin eigentlich ein Verfechter, der findet, das ist nicht gut, dass das Parlament jetzt gar nicht mehr sichtbar ist. Oder? Weil nach unserem Staatsverständnis ist das Parlament die oberste Gewalt im Staat. Und die Exekutive hat einfach eine ausführende Funktion. Und in dem Sinn, wenn das Parlament sagt, oh, es wird kompliziert, wir verabschieden uns und wissen auch nicht, wo wir uns treffen können, und wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, dann wird das Parlament seiner institutionellen Verantwortung natürlich nicht mehr gerecht.
Ja.
Darum habe ich in den letzten paar Tagen immer gesagt, das ist gar nicht gut, was hier abgeht. Trotzdem bin ich froh, dass der Bundesrat seine Kompetenz, die er hat, auch genutzt hat.
Ja.
Weil wir sind ein bisschen überrumpelt worden von der Krise als Parlamentsinstitution.
Yeah.
Und von daher ist für mich jetzt wichtig in den nächsten paar Tagen, dass jetzt das wieder geklärt wird, wie die anderen Länder das ja auch haben müssen klären. Wie machen wir die institutionelle Verantwortung? Mm. Und gleichzeitig haben wir aber die andere Herausforderung gehabt, sagen jetzt Krisen und die Fragestellung, die im Raum gestanden sind, wie kann man Krisen bewältigen und die Epidemie bekämpfen, hat natürlich dazu geführt, dass wir ein Stück weit auch die Distanzierung zwischen den Personen haben müssen einhalten, und darum hat man dann abgebrochen in der Session. Jetzt, daheim, ist das relativ schnell gegangen. Wir haben innerhalb von der Fraktion und so, ist das alles organisiert. Wir machen Videokonferenzen, wir diskutieren das miteinander. Das sind wir innerhalb von wenigen Tagen, bin ich eigentlich sehr froh gewesen, dass unsere Partei jetzt das eigentlich hergebracht hat. Sie haben schon ein Tool gehabt, wir sind auf anderen Tool und so. Und das funktioniert recht gut. Was im Moment uns überhaupt nicht dienlich ist, dass wir noch nicht wissen, wie der parlamentarische Betrieb, sage ich jetzt einmal, wie der wieder soll zum Laufen kommen. Mhm. Weil ausschalten in einer Krise, das finde ich eigentlich eine schlechte Idee für eine Demokratiestärkung.
Aber gibt es nicht auch Länder, Staaten, wo jetzt eigentlich Parlamentssessions über Videochat machen oder über Videolösungen, wäre das nicht möglich? Könntet ihr euch nicht quasi die Session online digital fortsetzen?
Ja, ich glaube, wenn man es schon 5-mal gemacht hat, wäre das sicher möglich. es ist irgendwie eine Mischung zwischen technischen Möglichkeiten und juristischen Klärungen. Wenn natürlich im Parlamentsgesetz steht, für die Abstimmung müssen wir anwesend sein.
Aha.
Dann können wir miteinander jetzt schnell ein juristisches Seminar machen. Ist jetzt digital auf einer Kamera, ist man dann anwesend oder ist das die Meinung, wo man das Gesetz gemacht hat? Nein, du musst physisch anwesend sein. Und so gibt es auch juristische Fragestellungen, nicht nur die technische Machbarkeit. Ich glaube, die technische Machbarkeit ist am Schluss, wenn man es fertig überlegt, noch das Geringste. Mhm. Aber auch da sind wir natürlich auch das erste Mal mit so einer rasanten Krise konfrontiert. Und von dort braucht es ein paar Tage. Aber wir müssen es wieder herbringen, dass das Parlament wieder funktioniert.
Ja. Der Bundesrat hat ja jetzt irgendwie vor ein paar Tagen scheint beschlossen, die Session fortzuführen oder so. Ist das noch nicht mit einem konkreten Marschbefehl verbunden? Oder?
Also grundsätzlich wird das Parlament selber entscheiden, wenn es sich trifft. Das ist nicht der Bundesrat. Aber der Bundesrat darf nach Bundesverfassung sagen, wir wollen jetzt, dass ihr euch trefft.
Yeah.
Weil eben genau die Gewaltentrennung, die wir ja der Staatskunde gelehrt haben, die ist jetzt ganz wichtig. Oder? Yeah. Das Parlament tut eigentlich selber sagen, wenn es sich trifft, hat aber selber sich jetzt auch abgebrochen, sagt es jetzt so. Und die Exekutive sagt, aber wir können nicht Exekutive sein, wenn ihr nicht dann die entscheidenden Sachen beschliesset.
Yeah.
Darum kann nach unserer Verfassung von der Schweiz, was sehr schön ist, kann der Bundesrat dann sagen, jetzt müsst ihr euch treffen. Und es ist jetzt im Moment, gerade in diesen Tagen, nicht ganz klar, ob der Bundesrat uns aufbietet oder ob der Rat selber, also unser Parlament, sagt, jetzt treffen wir uns, weil der Bundesrat will den Entscheid von uns. Und das ist jetzt noch spannend, wie das die nächsten paar Tage läuft. Es hat ja gestern schon ein paar Ständeräte, die quasi für ihren Rat schon quasi beschlossen haben, wir wollen uns treffen.
Mhm.
Weil das steht auch in unserer Gesetzgebung, dass man, wenn so und so viele Leute unterschreiben, dann muss das Parlament sich treffen.
Ja, ja, ja. Aber dann muss man das irgendwie so können veranstalten, dass es den Auflagen vom Bund noch gerecht wird. Sonst kommt natürlich dann das Rufen, niemand darf sich treffen, außer die, die Massnahmen verabschiedet haben.
Ja, nein, ich glaube, da muss man sicher eine saubere Regelung noch machen. Also es wird ja so, dass der Bundesrat fast jeden Tag oder alle paar Tage die Covid-Verordnung, die ja die Epidemie managt, anpassen. Und dort müsste er vielleicht noch mal eine Regelung machen, dass der Parlamentsbetrieb von dieser Regelung ausgenommen ist.
Mhm.
Dann wäre es sicher rechtlich ganz gut. Und sonst muss man sicher eine grosse Halle finden oder einen neuen Ort finden, wo wir mit den entsprechenden Distanzen auch können, uns treffen können.
Genau.
Da sind sie auch am Klären. Das Bundeshaus ist wirklich nicht geeignet, weil dort sitzen wir Körper an Körper.
Yeah.
Und das ist nicht geeignet in dieser Zeit jetzt, um die Sitzung fortzuführen.
Und dann gibt es dann im Jockeli könnt ihr mit 100 Meter Abstand könnt ihr euch...
Ja, mit einer grossen Mikrofonanlage über den Lautsprecher. Das ist ja eh öffentliche Debatte.
Genau. Jetzt ist natürlich, Kirchen sind ja massiv betroffen natürlich von dem Veranstaltungsverbot oder von dieser Obergrenze, die es auf 100 oder auf 50 ist.
Gottesdienst finden nicht statt in reformierten, katholischen, freikirchlichen Gemeinden. Pfarrpersonen sind daheim und gehen mehr oder weniger kreativ und mehr oder weniger beholfen oder unbeholfen mit dieser Situation um. Die einen haben ziemlich unvermittelt auf Videogottesdienst umgestellt und Gebetsangebote über Video, Seelsorge, Chat und so weiter. Andere tun sich noch sehr schwer damit. Das ist ein bisschen, denke ich, ein bisschen Parallele zum Bildungssystem oder zum Schulwesen. Da gibt es auch solche, die sehr leichtfüßig jetzt auf Online-Lösungen umsteigen und andere, die sich wahnsinnig schwer tun. Aber Kirche hat auf jeden Fall das natürlich auch ganz existenziell getroffen jetzt, die Zeit. Pfarrpersonen überlegen sich, wie sie in Kontakt bleiben mit ihren Schöfli und so weiter. Du bist ja kirchlich auch aktiv. Was würdest du dazu sagen, wo könnte, sollte, dürfte Kirche eine Rolle spielen in dieser Krise? Was wäre eine Aufgabe der Kirche in dieser Zeit?
Ich denke, es ist ganz eine ganz schwierige Frage, eigentlich, wenn man es ehrlich ansteht. Weil eigentlich wir als Menschen sind ja grundsätzlich auch auf Beziehungen ausgerichtet. Es ist ja nicht nur für die Kirche schwierig, es ist für alles unser Dasein schwierig, weil wir eigentlich eben die Beziehung, wie reagierst du auf mich? Wie kann ich dich umarmen? Mhm. Wie kann ich dir ein Zeichen geben, dass ich ein Mensch neben dir bin? Mhm. Das ist wahrscheinlich digital nicht so gut möglich. Und darum ist auch, sag jetzt, der Gottesdienst schauen, ist nicht, und das Musikstück hören, ist nicht das Gleiche, wie wenn ich im Saal bin, mit anderen Menschen das Erleben habe und die Beziehungspflege ein Stück weit auch mich physisch begleitet.
Yeah.
Von daher, glaube ich, ist es sehr schwierig für Kirchen, jetzt das richtige Angebot zu entwickeln. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt allzu viel Energie darauf verwenden müsste, wie kann man digital Kirche sein, sage ich jetzt einmal. Weil ich denke immer noch, dass es eine Krise ist, die eine Zeitbegrenzung hat und die nicht zur Lebensphilosophie wird, so muss Kirche sein. Mhm. Oder? Mhm. Es ist trotzdem hilfreich, wenn wir als Kirche herausfinden, wie kann ich, also ich sage jetzt die ganze Technik von einem Webinar und wie tut man etwas präsentieren in einem digitalen Kontext. Da sind wir alle überrumpelt worden, wie du vorher gesagt hast. Einige machen so schnell ein Video und dann ist der Gottesdienst übertragen. Aber das ist natürlich, können wir heute eigentlich schon mehr technologisch, könnten wir mehr, oder?
Ja, ja.
Und vielleicht ist es eine Lehre, dass man auch merkt, da kann man auch etwas den Menschen vermitteln oder ihnen eine Möglichkeit geben, sich mit etwas auseinanderzusetzen.
Ja.
Aber ich habe schon stark die Hoffnung, dass wir als Kirche und als kirchliche Gemeinschaft gleich wieder an einen Punkt kommen, wo wir sagen, doch, es ist wieder ein Beziehungselement vom Menschsein möglich, wo wir in dieser Krise verloren haben.
Ja. Analog.
Den. Ja,
analog, genau.
Ja. Also ich finde es sehr spannend, dass ich habe schon das Gefühl, dass jetzt in so einer Ausnahmesituation, wenn Sachen so prekär werden, dass Leute weit über kirchliche Kreise außer die Sinnfragen schon wieder neu stellen. Also mir kommt das entgegen, zum Teil auch in der Politik, in den Medien und so, dass viel ungehemmter und freier irgendwie auch so Fragen wieder aufgeworfen werden, dass sogar religiöse Aspekte im Blick kommen, dass ein Politiker ermutigt zum Gebet oder so, oder dass Medien irgendwo sich interessieren für spirituelle Inputs oder was auch immer. Es ist natürlich auch viel komisches Zeug unterwegs. Also ich habe auf Facebook unglaublich auch noch nie in meinem Leben so viele Leute blockiert wie in den letzten paar Tagen, wo einfach Verschwörungstheorien rauslassen und alle mögliche abstruse Vorstellungen und Erklärungsversuche, aber das sind ja alles eigentlich auch Anläufe, um irgendwo Sinn machen aus dem, was jetzt passiert und sich irgendwo wieder finden, oder? Weil da etwas Unberechenbares auf uns einstürmt. Wie gehst du um mit der Unberechenbarkeit vom Leben? Das ist ja so, man könnte jetzt das auch ein bisschen gesellschaftsanalytisch könnte man sagen, wir sind in einer Zeit, wo eigentlich, jetzt wird so deutlich, dass die westliche Gesellschaft oder gerade so die globalisierte Gesellschaft eigentlich auf sehr dünnem Eis ist, oder? Dass Sachen sehr, sehr sensibel und anfällig sind auf Erschütterungen. Und wenn es neu kriselt, dann wirkt sich das aus auf alles und führt zu ganz existenziellen Verunsicherungen.
Ja, ich glaube, das ist ja, wenn man sich jetzt schon mal ein bisschen reflektiert hat über das Leben, dann ist es ja so, auch eine Krise im individuellen Bereich kann ja immer verschiedene Auswirkungen haben. Mm. Es kann ja auch zu einer persönlichen Weiterentwicklung führen, wenn ich die Krise mag meistern.
Yeah.
Und jetzt sind wir da, sagen jetzt mal einfach pauschal mit einer gesellschaftlichen Krise oder mit einer Krisensituation als Gesellschaft konfrontiert.
Yeah. Oder?
Und dass das auch in der Gesellschaft etwas auslöst, scheint mir völlig normal. Also, was sind wir miteinander?
Yeah.
Wie gestalten wir? Ist nicht alles viel zu schnell gewesen? Ist das überhaupt richtig, dass wir hier alles so globalisiert angeschaut haben? All diese Fragen brechen sofort auf. Komm, und das sind gekoppelt mit der Frage von, da sterben anscheinend Menschen schneller weg. Mhm. Oder? Das schnelle Wegsterben ist natürlich etwas, wo man sofort anfängt zu studieren. Was ist das genau? Yeah. Warum genau?
Yeah.
Und da kommt man an die Fragen, die man natürlich im Individuellen auch ich sage immer, besser probiert eine Antwort zu suchen, als zu verdrängen.
Mhm.
Und von dort her, glaube ich, spürt man das überall. Aha, ich muss mich mit der Todesfrage auseinandersetzen. Aha, ich muss mich mit der Entscheidungsfindung in den letzten Minuten von meinem Leben auseinandersetzen. Wollte ich an der Maschine, wollte ich nicht an der Maschine?
Ja, krass.
Aha, das muss ich noch entscheiden. Und das ist ja die Krisensituation. All die Fragen prallen jetzt auf uns ein. Und wenn man das natürlich vorher nicht reflektiert oder irgendwie sagt, jetzt, das ist nicht so wichtig und sagt jetzt ein bisschen pointiert.
Ist noch weiter weg.
Ist noch weiter weg und das Materielle ist alles, was mein Leben ausmacht.
Ja.
Dann kann das schon auch individuell natürlich etwas in der Fragestellung von Transzendenz, von Sinnhaftigkeit alles auslösen. Und von dort her überrascht es mich nicht, dass du das, was du jetzt geschildert hast, wie du das erlebst, dass solche Sachen auch jetzt passieren.
Ja. Das ist eigentlich ein bisschen ein schwarzer Schwan. Hast du dich mit dem mal beschäftigt? Mit dem, was ist es? Ein Statistiker, Talib heisst er, glaube ich, der so ein Buch geschrieben hat über schwarze Schwäne, über höchst unwahrscheinliche Ereignisse, wo aber, wenn sie eintreffen, quasi wie Karten neu mischen oder wie ganz, ganz weitreichende Auswirkungen haben. Und das ist jetzt da auch, hat man irgendwie nicht damit gerechnet. Und jetzt ist es aber doch gekommen und es ist wie so, es ist eine Unberechenbarkeit, die jetzt eintritt und uns irgendwo nochmal vor ganz existenzielle Fragen stellt.
Also ich glaube, das ist so. Das kann man auch schon lesen in der politischen Beurteilung, aber auch in der gesellschaftlichen Beurteilung, dass nach dieser Krise die Welt anders wird sehen, als was sie jetzt gesehen ist, also vorher gesehen ist.
Ja.
Von dort her, glaube ich, ist es einfach noch nicht ganz klar, was es genau wird auslösen. Es gibt die individuelle, sage ich jetzt, Dimension, die jetzt ein bisschen angeklungen ist, aber es gibt natürlich auch gesamtgesellschaftliche Fragen, die nachher werden debattiert sind. Also wie viel die Wichtigkeit von diesen Gesundheitsversorgungssystemen, die Wichtigkeit von, dass etwas organisiert ist, auch für den Krisenfall, die Wichtigkeit, wie kann der Staat reagieren, was ist jetzt ein starker Staat, ein schwacher Staat, all die Fragen.
Ja.
Was ist die internationale Kooperation wert? Wie sieht die internationale Kooperation genau aus? Und so. Da kommen ganz viele Fragen aufs System zu, jenseits von dem, was du jetzt ein bisschen angezogen hast, mit dem individuellen Auseinandersetzung.
Ja.
Und ich hoffe, weil jede individuelle Auseinandersetzung ja dann das Gesamtsystem beurteilt oder beeinflusst, hoffe ich schon, dass wir mit diesen Menschen, wo wir dann wieder unterwegs sind und weiterhin das Leben gestalten, dass man dann eine gute Reflexion und eine gute Weiterentwicklung vom gemeinsamen Leben wieder gestalten kann.
Ja. Was denkst du denn jetzt als abschließende Frage vielleicht, was denkst du, wird sich die Schweiz von dem, was jetzt über sie eingebrochen ist, erholen und wie wird die Corona-Ausnahmesituation die Schweiz verändern?
Also ich hoffe es schwer, dass wir uns von diesem Virus werden erholen. Ich hoffe, dass wir natürlich jetzt durch die Abflachung von der Epidemiekurve das Gesundheitssystem nicht überlastet und dass wir nicht unmenschliche Situationen haben in der Begleitung der Leute, die schwer erkranken.
Ja.
Das ist eigentlich die Hauptzielsetzung. Und parallel dazu läuft ja die ganze Debatte, wieso haben wir es verpasst, SARS-Impfstoff zu machen. Und dann, wenn man flacher machen kann, kommt noch irgendwann mal später natürlich auch die Frage, können wir jetzt schon impfen? Mhm. Und irgendwie wird das schon zu einem Ende kommen. Die Schweiz wird sich in dem Sinn verändern, dass sie die Krisenerfahrung gemacht hat.
Ja.
Aus einer Krisenerfahrung tut man natürlich immer Schlüsse ziehen. Aber die sind natürlich auch wieder gesellschaftlich zu debattieren. Also darum freue ich mich auch auf diese Debatte. Eigentlich, weil Politik ja nicht einfach so, die hocken hier zu Bern und machen etwas. Die tun eben genau das, was wir jetzt miteinander diskutiert haben, individuell einbringen und schauen, ob man daraus eine gesellschaftliche Regelung oder eine gesellschaftliche Norm machen kann. Ich glaube, dass man aufeinander muss können zählen und dass man aufeinander solidarisch muss sein, das wird eine wichtige Erfahrung sein von dieser Krise. Wenn man das nicht mehr kann, dann kann man solche Sachen nicht meistern. Und ich sage jetzt, unsere Generation, ich bin eine Nachkriegsgeneration, ich habe nie einen Krieg erlebt. Das ist für mich jetzt eine der stärksten Krisen, nebst der Finanzkrise, aber rein gesellschaftlich ist das die stärkste Krise, die ich je erlebt habe in meinem Leben als Gesellschaft. Und von daher, glaube ich, wird das sicher viele von uns beeinflussen. Zum den Gedanken vom Gemeinsinn, den Gedanken vom Miteinander, den Gedanken, man lässt niemand allein, dass der vielleicht wieder könnte gestärkt werden könnte. Und dann auch hoffentlich in der Gesetzgebung und Regulierungen einen Widerhall finden.
Ja, das wär schon auch meine ausdrückliche und hoffentlich auch begründete Hoffnung, dass die Solidarität, die sich an vielen Stellen auch gezeigt hat, jetzt, also auf persönlicher Ebene, wirtschaftlich, Leute, die sich zusammentun, zum Kleinunternehmen stützen, Nachbarschaftshilfe und so weiter,
genau.
dass das irgendwo gesellschaftlich, dass das nachhaltig in Erinnerung bleibt. Hey, wir haben dort, wo es hart auf hart gekommen ist, dort haben wir uns nicht einfach nur zurückgezogen und jeder hat geschaut, dass er seinen Arsch retten kann, sondern wir sind irgendwo zusammengestanden. Und das hat uns schlussendlich hoffentlich gleich gut getan. Erik, danke vielmals für das Gespräch, dass ich dich da daheim überfallen durfte. Für alle, die beim Podcast jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer dabei waren, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, RefLab Stammtisch. Ciao zusammen.